Der Dark Leadership Podcast. Die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt.
Hallo, ich begrüße euch herzlich zur 9. Folge des Dark Leadership Podcasts. Mein Name ist Dr. Nils Schulenburg. Ich bin Leadership- und Change-Berater, Trainer, Coach und Host dieses Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dabei seid. Wie immer gilt mein Versprechen, dass ihr durch diesen Podcast lernt, wie ihr euch erfolgreich gegen Dark Leader zur Wehr setzen könnt. Dazu gebe ich euch alle 14 Tage in weniger als 30 Minuten einen Einblick in die Seele von Dark Leadern und zeige euch einfache Mittel zur Abwehr von Dark Leadership. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter schulenburg-consulting.de/dark-leadership. Und ihr wisst, alle Fälle und Beispiele in diesem Podcast sind real, aber die Namen habe ich erfunden, um die Urheber zu schützen. Die heutige Folge befasst sich mit Gruppenzwang und Feindbildern. Dabei geht es mir insbesondere darum, wie Dark Leader es schaffen, psychologische Aspekte der Gruppendynamik für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen und wie sie dabei andere abwerten und diskriminieren, um die eigene Position zu stärken. Dabei wird deutlich, welche Macht Gruppendynamik hat und wie gefährlich diese sein kann, wenn sie von Dark Leadern missbraucht wird. Wir haben also wieder ein spannendes Thema vor uns.
Folge 9. Der Case.
Der Protagonist in meinem heutigen Fallbeispiel ist Julian. Julian arbeitete als Facharzt in einem Krankenhaus, davon fast 3 Jahre für einen Chefarzt, der immer wieder typische Verhaltensweisen von Dark Leadership zeigte. Julian kam zu mir ins Coaching, weil er den Glauben an die häufig sehr autoritäre Krankenhaushierarchie verloren hatte und nicht wusste, wie er damit weiter umgehen sollte. Im Coaching berichtete er mir, was er bei seinem Dark Leader alles erlebt hatte. Besonders frustrierend für Julian waren 2 Dinge. Erstens setzte sein Chef seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder massiv unter Druck und folgte dabei dem Muster, entweder ihr seid für mich oder ihr seid gegen mich. Und man wollte nicht gegen den Chef sein, denn dann wurde man regelmäßig vor den Kollegen bloßgestellt und beleidigt und bekam minderwertige Aufgaben zugeteilt. Wenn jemand also einen alternativen Behandlungsvorschlag hatte oder zumindest darüber diskutieren wollte, wurde er mundtot gemacht oder seine Ideen wurden ins Lächerliche gezogen. Dasselbe war der Fall, wenn irgendjemand die Interessen einer anderen Abteilung oder anderen Station berücksichtigen wollte. Denn im medizinischen Bereich müssen verschiedene Spezialdisziplinen ja oft sehr eng zusammenarbeiten. Die Interessen der anderen wurden immer in Abrede gestellt. Mehr noch, den Vertretern anderer Abteilungen oder Stationen wurde Schlechtes unterstellt. Man dürfte ihnen nicht trauen, die hätten nur das eigene Interesse im Sinn. Diese Haltung des Dark Leaders führte dazu, dass er sämtliche Behandlungsmethoden und Ansätze alleine bestimmen wollte. Dazu verlangte er von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer alles zu wissen und übte natürlich wieder massiv Druck aus, wenn das seiner Meinung nach nicht der Fall war. Vor der versammelten Abteilung machte er immer wieder klar, dass man auf seiner Station so zu behandeln habe, wie er das wolle. Dazu sagte er immer wieder, wir machen das hier so. Und er rief alle dazu auf, es ihm zu berichten, wenn jemand sich nicht an diese Regel halten würde. Er stiftete seine Mitarbeiter also dazu an, sich gegenseitig zu denunzieren. Der 2. Punkt, der Julian massiv störte und beeinträchtigte, war, dass es auf der Station verboten war, Literatur oder sonstige Quellen zu studieren, die der Lehrmeinung des Chefarztes nicht entsprachen. Solche Quellen waren schlichtweg verboten. Alle Ärzte kannten die Namen der Personen, deren Lehrmeinung vom Chefarzt nicht erwünscht waren. Und so durfte man weder über Ansätze dieser Personen sprechen, noch Studien von diesen Personen teilen und diskutieren. Außerdem berichtete er immer wieder von Fällen, in denen die Behandlungsansätze dieser Personen teilweise dramatisch gescheitert waren und niemand konnte so recht nachprüfen, ob das wirklich stimmte. Der Chefarzt wollte also sein Reich zementieren durch Zwang und Druck und den Aufbau von Feindbildern. Und bei einigen Kollegen von Julian war er damit sehr erfolgreich. Sie folgten dem Chefarzt nicht nur, sie folgten ihm beinahe blind. Wie konnte das sein? Welche psychologischen Mechanismen stecken also hinter Gruppenzwang und Feindbildern?
Die Psychologie.
Gruppendynamik ist eine mächtige Kraft. Wer eine Gruppe gegen sich hat, hat es schwer. Wer Gruppen auf seiner Seite hat, hat es leicht. Immer wieder zeigt uns die Geschichte, dass es wichtig ist, Gruppen, manchmal sogar die Massen für sich zu mobilisieren, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Aber wie funktioniert Gruppendynamik und wie kann man Gruppen für eigene Zwecke instrumentalisieren? Ich möchte euch heute zwei gruppendynamische Aspekte vorstellen, die sehr wirksam sind. Es gibt viele andere mehr, aber diese sind häufig anzutreffen und wirken gleichzeitig sehr unterschiedlich. Der erste Aspekt ist der sogenannte In-Group-Out-Group-Effekt. Dieser Effekt ist besonders nützlich, wenn man Feindbilder entwickeln möchte, um die eigene Position zu stärken, so wie es Julians Chef getan hat. Der In-Group-Out-Group-Effekt ist eine wichtige Triebkraft für Diskriminierung. Er besagt, dass Menschen, die sich einer Gruppe zugehörig fühlen, dazu neigen, andere Menschen, die eben nicht zu dieser Gruppe gehören, zu benachteiligen oder sogar zu diskriminieren, selbst wenn die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe auf relativ bedeutungslosen, teilweise sogar rein zufälligen Kriterien beruht. Ein Beispiel. Ob ich nun Fan von Werder Bremen oder vom VfB Stuttgart bin, hängt fast ausschließlich davon ab, wo ich geboren bin bzw. wo ich lebe. Trotzdem fühlen sich die meisten Stuttgarter dem VfB näher und die meisten Bremer Werder stärker verbunden. Spielen beide gegeneinander, ist klar, zu wem ich halte und wer die Schmähgesänge abbekommt. Die Outgroup, also die Fans der jeweils anderen Mannschaft. Der Zufall führt also dazu, dass ich mich einer In-Group zugehörig fühle und sobald das eintritt, neige ich dazu, die Outgroup zu benachteiligen. Oder habt ihr schon mal Stuttgart-Fans gehört, die gesungen haben, Werder, wir lieben dich? Der In-Group-Out-Group-Effekt ist in allen Lebenslagen verbreitet und damit auch in Unternehmen. Wir erkennen, dass dieser Effekt wirkt, wenn Menschen nach diesem Muster argumentieren. Wir hier und die da. Oft haben die da oben in der Geschäftsführung null Ahnung von dem, was wir hier jeden Tag reißen. Oder die da aus der Vertriebsabteilung sollten sich mal ansehen, was sie mit ihren Dienstleistungsversprechen bei uns hier anrichten und was wir hier ausbaden müssen. Der Sinn dieses Effektes besteht darin, Gruppenzusammenhalt und damit indirekt die Machtposition Einzelner zu stärken. Was aus evolutionärer Sicht durchaus sinnvoll ist, denn starke Gruppen sichern das Überleben des Einzelnen. So hat es auch Julians Chef bezweckt. Die eigene Machtposition dadurch zu stärken, dass er andere diskriminiert. Spannend beim In-Group-Out-Group-Effekt ist, als Führer einer In-Group werden häufig solche Personen akzeptiert, die einen starken Kontrast zur Out-Group aufweisen. Auch hier war Donald Trump ein Meister. Ihm folgte man in seiner In-Group, weil er sich vor allem verbal und programmatisch von der Out-Group, dem Establishment, wie er es nannte, deutlich unterschied. Dark Leader arbeiten also aktiv an einem negativen Bild einer Outgroup und erschaffen damit aktiv Feindbilder, die es eigentlich gar nicht gibt. Dazu erfinden sie Geschichten, um die Outgroup zu diskreditieren und stellen sich selber oft als Retter der Ingroup dar. Alles in Wirklichkeit dafür, um die eigene Machtposition zu sichern. Das passt doch sehr zu unserer Definition von Dark Leadership.
Dark Leadership. Führungsansatz zur Stärkung der eigenen Position auf Kosten von Mitarbeitern durch Machtmissbrauch, bewusste Täuschung und Manipulation.
Der zweite Effekt, auf den ich eingehen möchte, heißt Groupthink oder Gruppendenken. Während uns der In-Group-Out-Group-Effekt gezeigt hat, wie man Feindbilder kreiert, zeigt uns der Effekt des Groupthink, wie man das Denken von Menschen manipuliert. Dieser Effekt besagt, dass man sein Denken, also seine Meinung und Überzeugung, an die dominante Sichtweise einer Gruppe anpasst. Das ist insofern überraschend, als die meisten von uns sicher der Meinung sind, wir suchen uns solche Gruppen aus, die zu unserer Meinung und unseren Überzeugungen passen. Weit gefehlt. Oft ist uns das Wichtigste, überhaupt Teil einer Gruppe zu sein, weil Gruppen uns Sicherheit und Geborgenheit geben. Wenn wir dann Teil einer Gruppe sind, passen wir unser Denken an diese Gruppe an, um nicht aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Damit handelt es sich hierbei um eine ganz besondere Form des Gruppenzwangs, denn Gruppen zwingen damit nicht nur unser Handeln in eine bestimmte Richtung, sondern unser Denken. Und das ist noch viel manipulativer. Das Spannende am Groupthink ist, dass er unbewusst stattfindet. Ich merke also gar nicht so richtig, wie meine Überzeugungen sich verändern. Irgendwann komme ich an einen Punkt, dass ich mich wundere, was ich früher gedacht habe und dass sich das verändert hat. Aber dass meine aktuelle Überzeugung Resultat der Gruppe ist, in der ich mich befinde, wird mir in der Regel gar nicht klar. Dark Leader wie Julians Chef nutzen diesen Effekt, indem sie möglichst wenig Meinungsvielfalt schaffen. Das erreichen sie, indem sie kein kritisches Hinterfragen ihrer Sichtweise zulassen, aber auch indem sie Wissensquellen, die andere Sichtweisen unterstützen, aussperren oder vernichten. In der Folge bleibt nur eine Sichtweise oder Lehrmeinung und die wird dann Teil des Gruppendenkens. Dabei setzen Dark Leader ganz bewusst auf einen extrem hohen Gruppenzusammenhalt. In unserem Beispiel wurde der durch die wiederholte Aussage entweder ihr seid für mich oder gegen mich erzeugt. Denn je höher der Gruppenzusammenhalt, desto einfältiger ist die Gruppenmeinung und desto stärker wiederum die Position des Dark Leaders. Aber Dark Leader setzen nicht nur auf den In-Group-Out-Group-Effekt zur Schaffung von Feindbildern oder den Effekt des Groupthink zur Manipulation des Denkens. Sie nutzen auch den ganz klassischen Gruppenzwang. Je mehr Mitglieder einer Gruppe eine bestimmte Verhaltensweise zeigen, desto größer ist der Druck auf den Einzelnen, dieser Verhaltensweise zu folgen. Um möglichst starken Gruppenzwang aufzubauen, nutzen Dark Leader zwei Dinge: Rituale und Drohung. Rituale, zum Beispiel Aufnahmerituale in eine Gruppe, führen zu einem starken Zugehörigkeitsgefühl. Wir kennen solche Rituale aus Filmen über amerikanische Studentenverbindungen zum Beispiel. Je schmerzhafter oder ekelhafter das Aufnahmeritual, desto größer die Überwindung des Einzelnen und desto höher das Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe, wenn ich es einmal geschafft habe. Und es fällt mir umso schwerer, eine Gruppe zu verlassen, je verbundener ich mich ihr fühle. Durch diese Rituale sichern sich Dark Leader also Gefolgschaft. Und durch Drohung, etwa durch die Drohung rauszufliegen, schüren sie Verlustängste. Das wiegt besonders schwer, wenn mir die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wichtig ist. Durch Rituale und Drohung wird die Attraktivität einer Gruppe also künstlich gesteigert. Und das alles mit einem Ziel: einem Dark Leader eine Schar treuer Gefolgsleute zu schaffen, die ihm dabei helfen, seine eigenen Ziele zu erreichen.
Die Abwehr.
Dark Leader nutzen also Gruppendynamik für sich aus. Und wie wir aus der Geschichte wissen, ist gegen negative Gruppendynamik kaum anzukommen. Wie kann man sich also gegen manipulative Gruppendynamik zur Wehr setzen? Im Kern gibt es zwei relativ simple Möglichkeiten. Erstens, ich muss mir immer die Frage stellen, ob ich wirklich Teil einer bestimmten Gruppe sein möchte. Oft nehme ich das in Kauf, weil ich der Meinung bin, nicht anders an mein Ziel kommen zu können. Also, ich bleibe in einem bestimmten Team, weil ich glaube, nur dort Erfahrung sammeln zu können, die mich an mein Ziel bringen. Aber eigentlich gibt es immer alternative Gruppen, in denen ich genauso gut an mein Ziel komme. In anderen Krankenhäusern, Unternehmen oder Vereinen gibt es viele Teams, in denen es keine Dark Leader gibt. Also sucht nach Gruppen, in denen es anders läuft. Es gibt sie, man muss nur ein bisschen suchen. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist ein expliziter Wertekompass. Euer Wertekompass zeigt euch, welche Werte euer Leben bestimmen, was euch also wichtig ist. Mir persönlich sind zwei Dinge besonders wichtig: Gerechtigkeit und Freiraum. Wenn ich Teil einer Gruppe bin, in der ich oder andere ungerecht behandelt werden, setze ich mich dagegen zur Wehr. Und wenn man mir Vorschriften machen und mir so meinen Freiraum nehmen möchte, wehre ich mich ebenfalls. Gruppen, in denen diese Werte nichts zählen, sind für mich keine Option. Welche Werte sind euch wichtig? Und vor allem, warum? Je klarer eure Wertestruktur und je transparenter das Warum, desto stärker könnt ihr euren Werten folgen, auch bei Gegenwind. Ein Wertekompass ist zwar noch kein Garant dafür, dass ihr Groupthink auf jeden Fall identifiziert, aber es ist das Beste, was man zur Immunisierung dagegen machen kann. Euer Wertekompass hilft euch dann nämlich dabei herauszufinden, ob ihr euch überhaupt einer Gruppe anschließen solltet, bevor ihr das tut, aktiv nach der Wertestruktur der Gruppe zu fragen und euch im Zweifel von der Gruppe zu verabschieden, wenn eure Werte dort nicht geteilt werden. Kein Leader oder Dark Leader dieser Welt sollte uns sagen, was gut oder schlecht ist. Dafür gibt es unseren Wertekompass. Neben diesen beiden relativ simplen Methoden gibt es noch eine dritte, Revolution. Diese Variante ist allerdings äußerst anspruchsvoll und riskant. Denn sich gegen negative Gruppendynamik zu stellen, erfordert viel Mut, weil man auf Widerstände stoßen wird. Schließlich legt man sich mit den Mächtigen an. Und das Risiko besteht, dass man mit seiner Revolution scheitert. Wenn ihr also zu einer Revolution aufruft und Menschen zusammenbringen wollt, um euch gegen einen Dark Leader zu stellen, macht euch klar, was ihr aufs Spiel setzt. Meistens ist es die Zugehörigkeit zur Gruppe, also schlimmstenfalls fliegt ihr raus. Wenn ihr es schafft, euch auf dieses Szenario vorzubereiten und es akzeptieren könnt, zum Beispiel dadurch, dass ihr schon eine andere Position in Aussicht habt, dann habt ihr nichts zu verlieren. Dann kämpft für eure Überzeugung und startet die Revolution. Um mit einer Revolution erfolgreich zu sein, braucht es zwei Dinge: eine gute Ideologie und Kraft. Die Ideologie sorgt dafür, dass euch Menschen folgen und sich vom Dark Leader abwenden. Joe Biden hat ein anderes Bild von Amerika und der Welt gezeichnet als Donald Trump und war damit erfolgreich. Dabei macht eine gute Ideologie nicht nur klar, was schlecht ist, sondern zeigt auf, wie es besser laufen kann. Folgen auch andere dieser Ideologie, sammelt ihr Menschen um euch und kommt zu einem zweiten wichtigen Punkt, der Kraft, sich gegen Dark Leader aufzulehnen. Und je mehr ihr seid, desto besser. Deswegen stellt euch die Frage, ist es euch wichtig, für eure Überzeugung zu kämpfen und seid ihr bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn euer Kampf scheitert? Ja? Dann los.
Die Hörerfrage. Das wolltet ihr wissen.
Die heutige Hörerfrage kommt von Henry.
Ich habe früher bei einem Unternehmen gearbeitet. Das war sehr hierarchisch, mit einer sehr starken, charismatischen Führung. Und es gab auch Ansagen, da hieß es, ihr sollt nicht denken, ihr sollt machen. Letztendlich war bei diesem Unternehmen alles durchgeplant. Es gab einen Kodex, da war alles vorgeschrieben, von der Kleidung bis zu, mit wem darf ich wann sprechen, und ganz klare Vorgaben, Verhaltensregeln. Meine Frage in dem Zusammenhang ist, wenn man aber auf der anderen Seite diesen Job mag, weil er attraktiv ist, weil er ein tolles Gehalt hat, weil er eine schöne Nebenleistung hat, man sogar vielleicht auch nette Kollegen hat und das eigentlich sehr gerne weiterführen möchte, wie geht man mit so einer Situation um, wenn man einfach das Gefühl hat, diese Kultur, das ist mir total zu viel und damit kann ich eigentlich nicht leben?
Vielen Dank, Henry, dass du dir Zeit für eine Frage genommen hast. Du beschreibst in deiner Frage ein Unternehmen mit sehr strikter Führung, bei der es Regeln für alles gibt. Das schränkt die eigene Freiheit massiv ein und sichert damit die Position der Mächtigen. Damit passt dein Beispiel gut in unseren Dark Leadership-Rahmen. Wie kann man nun mit Regeln für alles umgehen? Sollte man ein solches Unternehmen sofort verlassen? Oder gibt es einen Weg, in einem solchen Unternehmen zu bleiben, wenn der Rest, also der eigentliche Job, die Kollegen, die Bezahlung, stimmt? Um uns dieser Frage zu nähern, sollten wir uns zunächst klar machen, dass Organisationen immer ein Setting an Regeln darstellen. Auch sehr moderne, selbstgesteuerte Organisationen befolgen Regeln. Nur so kann dem Chaos Einhalt geboten werden. Das heißt, Regeln sind per se weder gut noch schlecht, sondern notwendig. Die entscheidenden Fragen sind: erstens, wer macht die Regeln? Und zweitens, wem nützen sie und wem schaden sie? Macht der Dark Leader die Regeln und nützen sie vor allem ihm und schaden sie den anderen, haben wir es nicht mit einer gesunden Regelkultur zu tun. Ihr könnt euch also die Frage stellen, ob ihr bei der Entwicklung von Regeln und Guidelines von euren Führungskräften einbezogen werdet oder nicht und ob der Maßstab für eine gute Regel lautet, sie hilft dem Team oder der Organisation weiter. Ist das nicht der Fall, dann sind es wahrscheinlich Dark Leader-Regeln. Aber reicht das schon aus, das Unternehmen zu verlassen? Hier könnt ihr euch erneut einige Fragen stellen. Kann ich damit leben, mich an Regeln zu halten, die jemand anderem dienen? Leide ich also unter diesen Regeln oder machen sie mich sogar krank? Oder komme ich damit gut zurecht, weil sie mein Verhalten kaum beeinflussen oder mich relativ selten dazu bringen, etwas zu tun, was ich eigentlich nicht möchte? Hier könnt ihr nur selber entscheiden, wo die Grenze ist. Meine große Bitte wäre nur, legt für euch eine persönliche Grenze fest und handelt konsequent, notfalls auch mit Kündigung, wenn diese Grenze überschritten wird, wenn die Regeln also etwas von euch verlangen, was für euch, nicht für andere, für euch nicht okay ist. Und dazu vielleicht noch ein Gedanke. Selbst wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt mit diesen Regeln in der aktuellen Situation leben, fragt euch, ob die Einhaltung dieser Regeln gut für eure langfristige persönliche Entwicklung ist. Wenn in einem Team etwa ein unsensibler Umgangston herrscht, ist die Gefahr groß, dass ich diesen Umgangston irgendwann als normal empfinde und sich meine gesamte Kommunikation daran anpasst. Je mehr negativen Regeln ich folge, desto mehr setze ich die positiven Aspekte meiner Persönlichkeit aufs Spiel. Und gerade heute brauchen wir in unserer Gesellschaft Menschen mit starken Werten und dem Wunsch nach einem positiven Miteinander. Bitte opfert das nicht für den kurzfristigen Erfolg in einer Organisation. Aber ihr könnt natürlich auch ganz pragmatisch an dieses Thema herangehen. Ihr könnt euch die Frage stellen, was passiert, wenn Regeln nicht eingehalten werden? Hat das Nichtbefolgen von Regeln wirklich auch eine negative Konsequenz? Wenn nicht, naja, dann ist die Regel offenbar mehr eine Orientierungshilfe. Und einer solchen kann man folgen oder eben auch nicht. Mir persönlich fehlt dieser Pragmatismus oft. Ich bin schnell dabei, die Sinnhaftigkeit von Regeln zu bewerten und alles hinzuwerfen, wenn mir die Regeln nicht passen, ohne darauf zu schauen, ob diese Regeln für mich wirklich eine echte Bedeutung haben. Das liegt daran, ich habe es vorhin schon angesprochen, dass mir meine individuelle Freiheit sehr, sehr wichtig ist und dass ich sehr schnell reaktant werde, wenn mir Regeln nicht passen. Reaktanz, das ist eine emotionale Abwehrreaktion, die eintritt, wenn man den Eindruck hat, einem wird Freiheit genommen. Und ich bin von meiner Persönlichkeitsstruktur her leider sehr reaktant. Ich bin da gar nicht stolz drauf. Aber das führt dazu, dass ich Regeln gegenüber sehr oft sehr skeptisch eingestellt bin. Und damit verliere ich oft das richtige Maß. Also, lasst uns genau schauen, ob eine Regel wirklich unsere Freiheit einschränkt und zu unserem Nachteil ist oder ob wir vielleicht einmal einfach über unseren Schatten springen müssen. Dann aber bitte zum Wohl des Teams oder der Organisation und nicht, damit die Dark Leader dieser Welt noch mehr Macht bekommen.
Let's wrap it up. Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Podcasts.
Was war mir in dieser Folge besonders wichtig? Erstens, Gruppendynamik ist eine starke Kraft. Sie kann Positives bewirken, aber auch negative Folgen haben. Je größer der Zusammenhalt in einer Gruppe und je stärker dieser einem Dark Leader dient, desto schlechter ist die Situation für das einzelne Teammitglied. Zweitens, der In-Group-Out-Group-Effekt führt dazu, dass wir Personen, die nicht zu unserer Gruppe gehören, benachteiligen oder gar diskriminieren. Dadurch entstehen Feindbilder. Drittens, Groupthink oder Gruppendenken führt dazu, dass sich unsere Überzeugungen an die Überzeugung einer Gruppe anpassen. So entsteht eine Art Gruppenzwang, der das Denken betrifft. Darüber hinaus nutzen Dark Leader zum Beispiel Rituale oder andere Mechanismen, um Zwang auf unser Handeln auszuüben. Viertens, ein Wertekompass hilft uns dabei, Orientierung in der Gruppendynamik zu behalten. Er gibt uns Hinweise, wann es Zeit ist, eine Gruppe zu verlassen. Und fünftens, jede Organisation besteht aus Regeln. Das ist in Ordnung, solange diese Regeln dem Team und der Organisation dienen und nicht einer einzelnen Person oder einer kleinen Gruppe in dieser Organisation. Ist das doch der Fall, sollten wir uns die Frage stellen, ob wir nicht in einer anderen Organisation besser aufgehoben sind. Unter schulenburg-consulting.de/dark-leadership findet ihr das Defense Manual, eine Sammlung aus Handlungsempfehlungen zum Konter von Dark Leadership. Zur heutigen Folge findet ihr dort 8 Fragen, die euch einen Hinweis darauf geben, wie stark die Gefahr von Gruppendenken in eurem Team oder eurer Abteilung ausgeprägt ist. Und wie immer möchte ich euch aufrufen, eure Fragen zum Thema Dark Leadership zu stellen. Über meine Internetseite, über LinkedIn oder natürlich auch unter 0157 3679 0980. Folge 10 des Dark Leadership Podcasts kommt in 14 Tagen. Denkt bis dahin immer daran, die Dark Leader dieser Welt werden größer und mächtiger, wenn ihr nichts tut. Also wehrt euch.
Das war der Dark Leadership Podcast. Die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt.